SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Sie ist wieder da, die Inflation so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr. Wie Sie Ihre Ersparnisse vor der Geldentwertung schützen, das kläre ich gleich im Gespräch mit Saidi, YouTuber vom Geldratgeber Finanztipp. Jetzt alles Wichtige, was in den vergangenen Stunden passiert ist. Und dazu gehört natürlich das letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft am Freitag. Und dieses Gerede, dass die Generalprobe in die Hose gehen muss, damit die Premiere gelingt, das ignorieren wir jetzt einfach mal und freuen uns über den 7:1 Erfolg gestern Abend in Düsseldorf gegen Lettland. Philipp Hofmeister.
Eine große Portion Lust in Kombination mit einer Prise Zuversicht. Denn das waren 7 größtenteils schöne Tore, 7 verschiedene Torschützen und zumindest über weite Strecken auch ein extrem spielfreudiger Auftritt der deutschen Mannschaft. Aber der Gegner aus Lettland war geradezu erschütternd schwach. Die Aussagekraft dieses Kantersiegs ist also überschaubar. Und Weltmeister Frankreich wird heute in einer Woche zum EM-Start eine ganz andere Hausnummer.
Das weiß natürlich auch der Bundestrainer und deshalb sieht Joachim Löw nach dem Testspiel gegen Lettland durchaus auch noch Baustellen in der DFB-Elf, verteilt aber auch Lob an die Spieler.
Viele Dinge, die jetzt im Vorfeld so das Thema waren im Trainingslager, Pressing-Situationen, Zweikampfverhalten, auch sagen wir mal, gute Laufwege in der Offensive, das ist größtenteils gut umgesetzt worden. Logischerweise haben wir noch Luft nach oben. Manche Dinge müssen wir noch verbessern, haben wir noch eine Woche Zeit. Ich konnte auch nicht erwarten, dass jetzt nach einer Woche alles so irgendwie dann auch abläuft. Das ist klar, das ist natürlich auch wieder eine neue Mannschaft, Zusammensetzung, ein paar Trainingseinheiten, dass da Fehler passieren. Das Gegentor zum Beispiel stört mich, weil das hätten wir vermeiden können. Unaufmerksamkeit gegen starke Mannschaften wird dann bestraft. Also ja, waren viele Dinge gut, aber man müsse in den nächsten Wochen noch einiges tun.
Bundestrainer Joachim Löw. Der 7:1-Sieg gestern gegen Lettland ist also gut für die Moral. Und da können wir nur sagen, macht was draus, Jungs, bei der Fußball-Europameisterschaft. Los geht die EM diesen Freitag und Deutschland bestreitet dann sein erstes Spiel heute in einer Woche gegen Weltmeister Frankreich. Dass wir die Spiele im Biergarten oder mit Freunden etwas unbeschwerter erleben können, dazu trägt auch die positive Entwicklung in der Corona-Pandemie bei. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute früh bei 22,6. Vor einer Woche betrug der Wert 35,2. In Baden-Württemberg ist die 7-Tage-Inzidenz heute bei 28,0, in Rheinland-Pfalz bei 24,2. Abseits von Corona ist mit dem Vorschlag, dass man die volle Rente erst ab 68 Jahren erhalten soll, ein Thema aufgepoppt, das viele auf die Palme bringen wird. Die Linke beispielsweise ist empört. Das ist der asoziale Oberhammer, sagt Linken-Parteichefin Susanne Hennig-Welsow. Vorgeschlagen haben Berater der Bundesregierung eine solche Rentenreform. Lissi Kaufmann berichtet.
Der wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium begründet seinen Vorschlag mit drohenden Finanzierungsproblemen in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025. Nach geltender Rechtslage steigt das reguläre Renteneintrittsalter bis 2029 schrittweise auf 67 Jahre. Nach Ansicht des Beirats soll es danach parallel zur Lebenserwartung angehoben werden. Das Verhältnis von Arbeits- und Rentenzeit soll gleich bleiben. Prognosen zufolge würde das Eintrittsalter von 68 Jahren im Jahr 2042 erreicht.
Es soll keine politische Hängepartie werden. Die CDU als Gewinnerin der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt will jetzt schnell ausloten, mit wem man in den kommenden 5 Jahren regieren kann. Ronald Neuschulz.
Der CDU-Landesvorstand beschloss einstimmig, SPD, Grüne und FDP zu Sondierungsgesprächen einzuladen. Wahlgewinner Rainer Haseloff ist dabei in einer komfortablen Situation. Nach den abendlichen Sitzungen ihrer Landesvorstände signalisierten SPD, FDP und Grüne ihre prinzipielle Bereitschaft zur Aufnahme von Sondierungsgesprächen. SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle erklärte, nach ausgiebiger Debatte habe der Landesvorstand beschlossen, in Sondierungsgespräche zu gehen. Auch die Grünen, so Spitzenkandidatin Cornelia Lödemann, stünden zu solchen Gesprächen bereit, allerdings nur für eine Koalition mit CDU und FDP. Eine Neuauflage der Kenia-Koalition mit CDU und SPD schlossen die Grünen aus.
Am Wochenende und auch gestern zum Start in die neue Woche war es ziemlich nass bei uns im Südwesten. In der Region Heilbronn hat es in der Nacht ordentlich geschüttet. Durch das Unwetter stand das Werk des Autoherstellers Audi in Neckarsulm unter Wasser. Zahlreiche Zufahrtsstraßen zum Werk wurden gesperrt. Ja, und wie geht's weiter?
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Immer noch ziemlich nass, unbeständig bei uns. Es kommen immer wieder Schauer und Gewitter herunter. Ab und zu soll auch mal die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen dazu 18 bis 25 Grad.
SWR aktuell. Service.
Das Schreckgespinst der Inflation geht wieder um. Gerade in Deutschland hat sich diese Angst tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Haben doch manche zweimal alle Ersparnisse verloren, nämlich in der Weimarer Republik und nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Nun ist die aktuelle Lage mit der von damals natürlich nicht vergleichbar. Im Mai lag die Inflation bei 2,5%. Aber immerhin ist das der höchste Stand seit gut 10 Jahren. Über die Gründe und die Auswirkungen habe ich mit dem YouTuber Saidi vom Geldratgeber Finanztipp gesprochen. Saidi, warum erreicht die Inflation gerade jetzt diesen Höchststand?
Ja, tatsächlich will ich ein bisschen warnen davor, jetzt Inflationspanik zu bekommen, denn tatsächlich ist es vor allen Dingen auf einen gewissen statistischen Effekt zurückzuführen, denn man muss sich ansehen, dass die Inflationsrate ja immer im Vergleich zum Vorjahresmonat gemessen wird und im Vorjahresmonat Mai 2020 sind viele Preise einfach aufgrund der Corona-Krise ziemlich eingebrochen, insbesondere die Energiepreise, sie sind 2020 im Mai um etwa 12% gesunken und sind zwar jetzt natürlich auch, haben tatsächlich angezogen, aber sind halt im Vergleich zu diesem Corona-Einbruch relativ stark gestiegen. Jetzt die Energiepreise um 13% und dadurch kommt so ein gewisser Inflationsschub zustande. Wenn man zum Beispiel Energiepreise rausrechnet, dann beträgt die Inflation im Mai für den gesamten Euroraum nur etwa 0,9%, was ja nicht besonders viel ist.
Gut, das ist also schon mal eine gute Nachricht, aber trotzdem gehen die meisten Experten davon aus, dass die Inflationsrate wohl dieses ganze Jahr noch hoch bleiben wird. Was bedeutet das für die Preise von Produkten und welche Produkte sind am stärksten betroffen?
Es werden vor allen Dingen die Produkte, oder sind auch schon die Produkte betroffen, die von der Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr profitiert haben. Wir hatten ja von Juli bis Dezember eine Absenkung der Mehrwertsteuer gehabt. Die ist jetzt seit Januar aufgehoben und da haben auch schon einige Preise wieder ein bisschen angezogen. Und demzufolge wird ab Juli damit zu rechnen sein, dass wenn man dann wieder diesen Vorjahresvergleich macht, dass dann auch die Inflation für solche Produkte wieder anziehen. Das wird vor allen Dingen größere Anschaffungen sein, also vielleicht Elektrogeräte oder Möbel. Und was natürlich auch anziehen wird, wahrscheinlich die Preise für Reisen. Das ist anzunehmen, ne, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte Klopf auf Holz, jetzt nach Corona hoffentlich wieder reisen können, dann werden natürlich auch die Anbieter dort die Möglichkeit haben, aufgrund der anziehenden Nachfrage die Preise anzuziehen.
Die Frage, die sich natürlich jetzt viele stellen, wenn die Inflationsrate weiter so steigt, welche Auswirkungen hat das auf die Ersparnisse?
Ja, man muss natürlich sehen, wie sich die Inflationsrate langfristig entwickelt. Das wird nur dann eine langfristige Entwicklung und eben nicht so ein kurzfristiger Effekt sein, wenn wir insgesamt eine starke wirtschaftliche Erholung haben. Danach sieht es derzeit tatsächlich schon aus. Deutschland scheint da im Vergleich auch zu verschiedenen anderen europäischen Ländern relativ gut aus der Corona-Krise herauszukommen. Und dann muss ich mir natürlich schon Gedanken machen um mein Erspartes, denn da gilt natürlich das Gleiche wie schon seit vielen Jahren, dass man Erspartes auf diversen Konten, das ist jetzt das Sparbuch, ein Tagesgeldkonto, auch viele Bausparverträge und ähnliches, kaum noch Zinsen bringt und da natürlich Inflation schon ausgeliefert ist. Das heißt, es ist mal wieder eine Gelegenheit, sich zu fragen, ob ich das Geld nicht anderweitig ertragsreicher anlegen sollte.
Ja, und was empfehlen Sie da, damit eine vielleicht weiter steigende Inflation das Geld, das man angespart hat, nicht auffrisst?
Für viele Leute ist da immer noch die eigene Immobilie ein interessantes Anlageinstrument. Das ist natürlich aufgrund der dort schon gestiegenen Preise, denn gerade im Immobilienbereich haben wir tatsächlich natürlich eine Inflation gehabt. In den letzten Jahren sind Immobilien natürlich für viele Leute unerschwinglich geworden und dann besteht eigentlich die einzige wirklich vernünftige Alternative für die meisten Privatanleger tatsächlich in einem breit gestreuten Aktieninvestment. Das heißt, wenn ich weltweit breit gestreut über sogenannte Indexfonds, über sogenannte ETFs mein Geld anlege, dann habe ich langfristig und mit langfristig meinen in aller Regel 15 Jahre und mehr immer noch sehr gute Renditechancen, auch wenn die Aktienmärkte derzeit relativ hoch stehen. Langfristig haben sich auch kurzfristige Rückschläge, sind immer wieder ausgeglichen worden und dann winken dort auch interessante Renditen, die in aller Regel halt oberhalb der Inflationsrate liegen und dadurch mir einen echten Vermögenszuwachs ermöglichen.
Vielen Dank, Saidi, YouTuber beim Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. was heute wichtig wird.
Die lange Durststrecke für die Freizeitparks wegen der Corona-Pandemie ist zu Ende. Angesichts der weiter sinkenden Infektionszahlen können ab heute alle Einrichtungen dieser Art in Baden-Württemberg wieder öffnen. Voraussetzung ist nach Angaben des Sozialministeriums in Stuttgart, dass die Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Knut Bauer.
Nachdem ein Modellprojekt im Europapark Rust im Ortenaukreis erfolgreich verlaufen sei, könne man landesweit allen Freizeitparks Öffnungen ermöglichen, teilte das Sozialministerium mit. Auf der Grundlage eines Hygiene- und Testkonzepts durfte der Europapark Rust mit einer begrenzten Anzahl von Besuchern öffnen. Das zweiwöchige Modell habe gezeigt, dass der Betrieb eines Freizeitparks auch unter Pandemiebedingungen funktioniert. Gleichzeitig sind laut Ministerium Schwachstellen identifiziert worden. Während der Oberflächendesinfektion der Fahrgeschäfte habe es Menschenansammlungen vor den Hauptattraktionen gegeben. Hier seien kürzere Wartezeiten möglich, wenn stattdessen die Besucher ihre Hände desinfizieren.
Für die Abschlussklassen der Hauptreal- und Werkrealschulen in Baden-Württemberg wird es heute ernst. Rund 73.000 Schülerinnen und Schüler starten unter Corona-Pandemie-Bedingungen ihre schriftlichen Abschlussprüfungen. Das rheinland-pfälzische Kabinett berät heute über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte vergangene Woche bereits neue Öffnungsschritte in Aussicht gestellt. Mehr von Matthias Zahn.
Es gehe darum, mehr Teilnehmer für private und öffentliche Veranstaltungen zu erlauben. Im vergangenen Jahr durften zum Beispiel Hochzeiten in geschlossenen Gesellschaften mit bis zu 75 Menschen gefeiert werden. In Aussicht gestellt hat Dreyer auch Lockerungen für Busreisen, Schiffskreuzfahrten, Flohmärkte oder Fachmessen. Geplant ist der nächste Öffnungsschritt für Mitte des Monats und ein weiterer dann für Anfang Juli. Die Beschlüsse zu den Lockerungen sollen morgen auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.
Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica fällt das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag heute das letzte Urteil. Angeklagt ist der serbische Ex-General Ratko Mladic, eine der zentralen Figuren im Bosnienkrieg in den 1990er Jahren. Jakob Mayer.
In erster Instanz war Ratko Mladic vor 3 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Völkermordes. Jetzt verkündet das UN-Tribunal in Den Haag sein Urteil im Berufungsverfahren. Der 78 Jahre alte Angeklagte weist sämtliche Vorwürfe zurück. Er will einen Freispruch erreichen. Mladic war als General der bosnisch-serbischen Armee verantwortlich für die jahrelange Belagerung von Sarajevo mit über 10.000 Toten, außerdem für die Verfolgung und Vertreibung von bosnischen Muslimen und Kroaten.
Hauptsache Hauptstadt.
Heiße Sommer, wenig Regen in den vergangenen Jahren und dazu noch ganz viel Dünger auf den Feldern. Am Ende leidet das Grundwasser darunter. Bundesumweltministerin Svenja Schulze stellt heute eine Wasserstrategie vor, damit die Menschen in Deutschland auch in 30 Jahren noch ausreichend und vor allem sauberes Trinkwasser haben. Für Astrid Maisoll aus unserem Hauptstadtstudio schmeckt das eher nach viel langsamer Bürokratie und nicht nach frischem Wasser.
Wissen Sie noch? Vergangenen Sommer. Da war es so heiß und trocken, dass plötzlich das Wasser knapp wurde. Gemeinden in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen hatten es den Bewohnern verboten, ihre Vorgärten zu sprengen oder Planschbecken zu füllen. Und dann war auch den Deutschen klar, wir haben ein Problem. Auch unsere Ressourcen in Deutschland neigen sich Dürrejahr um Dürrejahr immer mehr zum Ende. Ich hätte ja Zuversicht in diese Pläne aus dem Umweltministerium, wenn es am Ende nicht hieße, Bund, Länder, Kommunen und Wasserwirtschaft sollen sich gleichermaßen für die Umsetzung der Wasserstrategie einsetzen. Ich weiß, was das heißt. Am Ende denkt niemand dran und dann beruft man wieder einen 2-jährigen Wassergipfel ein, aus dem dann eine Wasserstrategie hervorgeht mit einer Analyse und mit Maßnahmen, die sich über Jahrzehnte erstrecken. Wer in 30 Jahren in Deutschland noch genug sauberes Trinkwasser haben will, der sollte uns heute reinen Wein einschenken.
Die Meinung von Astrid Maisoll.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.